Das heutige Dossier ist unserer Hörerin Maya zu verdanken. Zu meinem letzten Geburtstag, den wir feierten, in Potsdam konsumierend in einem indischen Restaurant, schenkte sie mir das Buch Egon Krenz, der dritte Teil seiner Erinnerungen. Daraus nun gelesen das letzte Kapitel, vielleicht das letzte, was Krenz, so schreibt er es selbst, niederschreiben wird.
Und nun das Dossier.
Egon Krenz, was bleibt? Das Leben geht weiter. Die Nachrichtenfolge beschleunigt sich unablässig. Kaum gesendet, ist manche Botschaft schon überholt. Es ist nicht nur eine Frage des Alters, dass einem dabei schwindlig wird. Ich verstehe, wenn es immer mehr Menschen gibt, die keine Zeitung mehr lesen wollen und die Nachrichten abschalten. Es heißt, der Vogel Strauß stecke den Kopf in den Sand, wenn er sich bedroht fühlt. Das ist natürlich Unsinn. Der Strauß rennt weg, wenn er sich fürchtet. Nachrichten zu ignorieren, insbesondere dann, wenn sie schlecht sind, hilft auch nicht. Ich bin unverändert der Überzeugung, dass die Selbstvergewisserung der beste Schutz ist. Je fester man in seiner Geschichte wurzelt, desto sicherer der Stand. Mode ist vergänglich wie eine Meinung, Zeitgeist raubt die Zeit und enthält selten Geist. Wenn man sich dessen bewusst ist, kann man leicht unterscheiden, was wichtig und was unwesentlich ist. Die junge Welt lud am 7. Oktober 2024 ins Berliner Kino Babylon. Die Zeitung wollte an die Gründung der DDR vor einem Dreivierteljahrhundert erinnern und bat mich um einen Beitrag. Von diesen 75 Jahren hatte die DDR knapp 41 Jahre existiert und ich war von den fast 15.000 Tagen lediglich 50 Tage Staatsoberhaupt dieser Republik. Konnte ich ein abschließendes Urteil formulieren, stand es mir überhaupt zu? Klugerweise hatten die Organisatoren ein Thema formuliert, das diffuser nicht sein konnte. Was bleibt? Das Fragezeichen öffnete Raum für jeden. Jeder konnte auf seine Weise, mit seinen Erfahrungen und Kenntnissen die Frage beantworten. Meine Sicht war nur eine von Millionen. Ich setze sie ans Ende meiner Erinnerungen. Ein weiteres Buch werde ich vermutlich nicht mehr schreiben, aber bekanntlich soll man nie, nie sagen, schon gar nicht mit 88 Jahren. Es war der Schwur von Buchenwald. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, der das Fundament war, auf dem die DDR am 7. Oktober 1949 gegründet wurde. Ich grüße die Vertreter aller Altersgruppen, insbesondere jene, die wie ich die DDR von den Anfängen bis zum Ende erlebten, euch, die ihr viel von eurer Lebenskraft gegeben habt, in der Überzeugung, mit der Stärkung der DDR, dem Guten in Deutschland zu dienen. Es sind nicht wenige, die sich trotz aller Versuche, die DDR zu delegitimieren, sich zu dieser bekennen, sodass der Chef der Forschungsgruppe SED-Staat zugeben musste, es sei bis heute nicht gelungen, die DDR aus dem Herzen zu bekommen. Die Älteren würden immer wieder und immer noch sagen, die DDR sei unsere Heimat gewesen. Sehr herzlich grüße ich euch, die Nachgeborenen, die sich trotz Verleumdung und zahlreicher Geschichtsfälschungen, die sich auch in Schulbüchern wiederfinden, für den deutschen Arbeiter- und Bauernstaat und seine Politik interessieren. Euch begegnet in dieser Gesellschaft viel Unwahres über unseren Staat, den es nicht mehr gibt. Doch ich kann euch versichern, wir, die wir dabei waren, wollten die Welt verändern und ein besseres Deutschland schaffen. Leider ist uns das aus vielerlei Gründen auch durch eigene Mitschuld nicht gelungen, vieles ist unerledigt geblieben. Und dennoch meine ich, wir waren wie Wegbereiter, haben die Saat gelegt. Die Ernte werden wir sicherlich nicht mehr erleben, doch ich habe die Hoffnung, dass ihr und eure Altersgefährten, eure Kinder und Kindeskinder es sein werden, die nicht vergessen, dass es 40 Jahre lang im Osten Deutschlands einen antifaschistischen Staat gab, der die Lehren aus zwei Weltkriegen gezogen hatte und eine reale Alternative zu Kapitalismus und Krieg war. Deshalb meine Bitte, bewahrt, was man vom Erbe der DDR übrig gelassen hat. Es sind keine Reichtümer, die auf geheim gehaltenen Konten liegen. Es sind soziale Werte wie Respekt, Empathie und Fairness, die eine gerechte Gesellschaft stützen und zusammenhalten. Eine Gesellschaft, in der der Mensch nicht der Wolf eines anderen Menschen sein darf, macht's besser, als wir es konnten. Aber wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, dann erinnert euch bitte auch an Brechts Worte, an die Nachgeborenen. Ihr aber wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht. Es gibt viele Gründe, die DDR zu mögen und auch manche, ihre Unzulänglichkeiten scharf zu kritisieren. Doch über allem steht das Wort Frieden. Die DDR hat niemals Krieg geführt, sie war der deutsche Friedensstaat. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch an das Staatstelegramm erinnern, das Moskau an Staatspräsident Wilhelm Pieck und Ministerpräsident Otto Grotewohl zur Gründung sandte. Ich zitiere es, weil es prägnant die historische Mission der DDR ausdrückt. Die Bildung der deutschen demokratischen friedliebenden Republik ist ein Wendepunkt in der Geschichte Europas. Und weiter, es unterliegt keinem Zweifel, dass die Existenz eines friedliebenden demokratischen Deutschlands neben dem Bestehen der friedliebenden Sowjetunion die Möglichkeit neuer Kriege in Europa ausschließt. Wie wahr, wie klar, wie aktuell. Solange die Sowjetunion existierte, der wir mehr als allen anderen die Befreiung Deutschlands vom Faschismus verdanken und es die DDR an ihrer Seite gab, solange herrschte Frieden in Europa. Kaum war die UdSSR zerschlagen, bombardierte die NATO am 24. März 1999 das souveräne Jugoslawien. Es war nur etwas mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor von der faschistischen deutschen Wehrmacht besetzt worden und wieder war Deutschland mit dabei. Der grüne Bundesaußenminister Joschka Fischer besaß die Stirn, diesen völkerrechtswidrigen Angriff mit der Begründung zu legitimieren, dass ein neues Auschwitz verhindert werden musste. Es war nur eine der Lügen, mit denen imperialistische Kriege begonnen wurden. 1939 der angebliche polnische Überfall auf den deutschen Sender Gleiwitz, 1964 die erfundene Attacke vietnamesischer Boote auf US-Kriegsschiffe im Golf von Tonkin, dann 1990 die Brutkastenlüge, mit der Zweite Golfkrieg begründet wurde und für die Invasion im Irak den Dritten Golfkrieg erfand man in Washington Massenvernichtungswaffen, die es nie gab. Wenn es um Krieg und Frieden ging, wurde in der DDR weder gelogen noch geheuchelt. Wir kannten in dieser Frage keine Neutralität und standen immer auf der Seite des Friedens. Kriegspropaganda und Rassenhass, einschließlich Russophobie, waren in der DDR verboten. Unsere Staatsdoktrin lautete, von deutschem Boden darf niemals wieder ein Krieg ausgehen. Es wäre in der DDR undenkbar geworden, dass die Bevölkerung kriegstüchtig gemacht worden sei. Ein Minister, der solches gefordert hätte, wäre seines Amtes verlustig gegangen. Kriegspropaganda in den Medien hätte sofortige Konsequenzen nach sich gezogen. Bei uns hatte die Erziehung zum Frieden Priorität. Das waren nicht nur Bekenntnisse oder gar leere Worte, wie wir auch im Herbst 1989 bewiesen, als die DDR Gewaltlosigkeit garantierte. Der Appell an die Streitkräfte der UdSSR, auf unserem Territorium in den Kasernen zu bleiben, kam nicht von Gorbatschow. Es war eine souveräne Entscheidung der DDR, wie es eben auch eine souveräne Entscheidung der sowjetischen Militärs war, dieser Bitte nachzukommen. Das lassen wir uns nicht von den Geschichtsfälschern streitig machen, wie wir uns auch dagegen wenden, dass die Sieger über den deutschen Faschismus heute zu Verlierern gemacht werden. Die Bundesregierung hat es vermocht, das Verhältnis zu den Russen auf den Stand von vor 80 Jahren zu bringen. Ich bin überzeugt, dass vielen Ostdeutschen solche Gedanken durch den Kopf gingen, als sie bei den Wahlen ihr Kreuz machten. Sie verweigerten nicht der Demokratie, sondern den Kriegsparteien ihre Stimme. Die Botschaft lautete, hört uns endlich zu. Wir wollen keine Waffenlieferungen in die Ukraine und nach Israel. Wir brauchen keine neuen Raketen. Wir müssen den Frieden mit Diplomatie und nicht mit Hochrüstung erreichen. Innerhalb historisch kurzer Zeit zerstörten bundesdeutsche Regierungen, was sich in der sowjetischen Besatzungszone und später in der DDR an Vertrauen zwischen den Deutschen und den Völkern der Sowjetunion aufgebaut hatte. Nun wird durch bundesdeutsche Politiker und Medien Russenhass geschürt, wie ich ihn als Achtjähriger in der Endphase des Zweiten Weltkrieges erlebte. Das alte Feindbild, die Mär vom gefährlichen Russland, lebt wieder auf. Den Leuten wird wieder Angst gemacht, als stünde der Russe schon bald wieder vor Berlin. 1952 trug ich bei einer Schulfeier in Damgarten ein Gedicht von Johannes R. Becher vor. Der Kindermord ist klar erwiesen. Die Zeugen all bekunden ihn und nie vergesse ich unter diesen die Kinderschuhe aus Lublin. Nie zuvor hatte ich in der Aula eine solche Stille erlebt wie an jenem Tag. Die Verse erreichten unseren Verstand und unsere Herzen. Wir waren ergriffen von dieser lyrischen Beschreibung des barbarischen Massenmordes an Menschen, an Frauen, Männern und Kindern. Es wird die Sonne brennend scheinen, die Wahrheit tut sich allen kund. Es ist ein großes Kinderweinen, ein Grabgesang aus Kindermund. Seither verbinde ich mit dieser zutiefst menschlichen Emotion auch ein Datum. 27. Januar 1945, jener Tag, an dem die Rote Armee Auschwitz befreite. Es bäumt sich in mir auf, wenn ich die Propaganda erlebe, mit der bewusst Geschichtsvergessenheit erzeugt werden soll. So weit wie Bert Brecht würde ich nicht gehen, der in seiner Drei-Groschen-Oper Mackie Messer mit den Worten um Verzeihung bitten lässt. Und die da reden von Vergessen und die da reden von Verzeihen, all denen schlage man die Fressen mit schweren Eisenhämmern ein. Geschichtsverdrehungen und Lügen machen mich grundsätzlich wütend. Und anderen geht es augenscheinlich ebenso, etwa der Malerin Heidrun Hegewald. Sie übergab am 27. Januar 2025 in der russischen Botschaft eine großformatige Zeichnung, die einen Rotarmisten mit einem ausgemergelten Kind auf dem Arm zeigt, Titel 27. Januar 1945. Auf ihrer Homepage schrieb sie zur Erklärung: Ich bin DDR-Bürgerin. 40 Jahre haben wir in der DDR den Frieden als das Fest des Alltags gefeiert. Gedenken verinnerlicht in Demut und Scham. Es empöre sie darum, wenn sich die deutsche Administration schuldvergessen eine Verfügung zu erlassen erlaube, dass bei Gedenkritualen an sowjetischen Ehrenmalen am 8. und 9. Mai, den Tagen der Befreiung vom deutschen Faschismus, bezeugende Symbole, russische bzw. sowjetische, nicht erlaubt sind. Und die einstige Nationalpreisträgerin der DDR fügte an: Wir leben in einer Welt des praktizierten Irrsinns. Wissen, historisches Bewusstsein, Meinungsfreiheit und diplomatischer Anstand sind degeneriert. Mandatsträger der deutschen Regierung überbieten sich in fanatischer und verantwortungsloser Kriegstreiberei. Und Heidrun Hegewald endete mutig: In Kenntnis der Wirklichkeit und mit großem Respekt, sehr verehrter Herr Botschafter, erlaube ich mir zu sagen, ich stehe an Ihrer Seite. Das muss man inzwischen mutig nennen. Jeder einigermaßen gebildete Deutsche weiß, dass unsere Vorfahren zweimal im 20. Jahrhundert die Russen überfallen haben. Noch nie aber hat Russland Deutschland überfallen. Die beiden Male, als russische Soldaten nach Deutschland kamen, gingen auf zwei Nicht-Russen zurück, auf Napoleon und auf Hitler. Beide hatten zuvor vergeblich versucht, Moskau zu erobern. Ich bin sicher, hätte in den 70er, 80er Jahren der BRD-Außenminister erklärt, man führe Krieg gegen Russland, um Russland ruinieren, er wäre auf der Stelle entlassen worden. Zu Recht werden Willy Brandt, Herbert Wehner, Helmut Schmidt, Egon Bahr und andere wegen ihrer Entspannungspolitik gelobt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Diese Persönlichkeiten haben doch die Entspannungspolitik nicht mit sich selbst gemacht. Sie brauchten dazu Partner. Und dazu gehörte neben der Sowjetunion auch die DDR. Ohne die friedliche Außenpolitik der DDR hätte es die Entspannungspolitik von Willy Brandt, die ihm 1971 den Friedensnobelpreis eintrug, nicht geben können. In diesem Punkt waren wir uns mit westdeutschen Politikern einig. Lieber 100-mal miteinander verhandeln, als einmal aufeinander schießen, wie Erich Honecker wiederholt erklärte. Die westdeutsche politische Elite lässt einen differenzierten Blick auf die DDR nicht zu. Für sie ist ihr Kapitalismus das allein Seligmachende, die Norm, das Beste, was sie sich überhaupt vorstellen können. Dass es im Osten Menschen gab, die es vorzogen, ohne Kapitalisten zu leben, für die nicht der Ellenbogen das wichtigste Körperteil in den zwischenmenschlichen Beziehungen war, für die das gesellschaftliche Miteinander wichtiger war als der eigene Kontostand, das wollte und will absolut nicht in die Köpfe der DDR-Hasser, die in der Politik und in den Medien das Sagen hatten und haben. Zum Ende der DDR gab es rund 16 Millionen Einwohner. Das heißt, es gibt auch viele Millionen individueller Sichten auf die DDR. Die auf eigener Erfahrung beruhende Deutungshoheit sollte ausschließlich diesen Menschen überlassen bleiben und nicht einer Aufarbeitungsindustrie und deren Apologeten. Ginge es nach diesen Unwahrheitsaposteln, wäre die DDR ein Millionenhäuflein gegängelter Kreaturen, verzwergt, gedemütigt, bevormundet, eingesperrt hinter einer Mauer, lebend mit einer maroden Wirtschaft, umgeben von Mief und Muff und der Staatssicherheit. Nein, so war die DDR nicht. Solange die heute Regierenden nicht verstehen, welche Wurzeln die Ostdeutschen haben und warum viele der ehemaligen DDR-Bürger nicht bereit sind, sich ihr Leben von anderen erklären zu lassen, warum sie das Narrativ nicht annehmen, auf der falschen Seite der Geschichte gestanden zu haben, werden die etablierten Parteien und ihre Ideologen auch das Wahlverhalten vieler Ostdeutschen nicht verstehen. Sie haben die Warnung Erich Kästners aus Dresden verstanden. Nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Die DDR hat trotz allem bewiesen, ein Leben ohne Kapitalisten war auch im hochindustrialisierten Deutschland möglich. Zu den Bausteinen unserer Politik gehörten Begriffe wie Bodenreform, durch die hunderttausende Flüchtlinge und Vertriebene Grund und Boden und damit eine Überlebensgrundlage erhielten. Zum Erbe der DDR gehört es, dass Nazi- und Kriegsverbrecher enteignet und ihre Produktionsmittel in Volkseigentum überführt wurden. Dieses Eigentum des Volkes wurde nach dem Ende der DDR verscherbelt, wenige bereicherten sich, das Volk ging leer aus. Was wir hinterließen, waren auch Generationen von Neulehrern, von Juristen, von Frauen, die gleichberechtigt und selbstbestimmt leben und arbeiten konnten, die ihre Ehemänner nicht erst fragen mussten, wenn sie ein Konto eröffnen wollten. Ich verweise auf Wissenschaftler, die es erst dadurch wurden, weil das Standes- und Bildungsprivileg überwunden wurde und mit ihm der Standesdünkel. Wir hinterließen hunderttausende Wohnungen, einschließlich der Erfahrung, dass Wohnraum zum Wohnen und nicht zum Bereichern sowie Grund und Boden nicht zum Spekulieren da sind. Ein Dach über dem Kopf zu haben, ist keine Gnade, sondern ein Menschenrecht. Manches, was viele heute beklagen, hinterlassen wir allerdings nicht. Die DDR hat keine Arbeitslosen. Selbst den weniger Fleißigen wurde zu einem Berufsabschluss verholfen. Jugendliche trafen sich in Jugendclubs, nicht an Tankstellen oder Bahnhöfen. Wir haben der Nachwelt keine Milliardäre übereignet, aber auch keine Bettler und Drogensüchtigen. Vielleicht existierten auch schon Neonazis, Nationalisten und Rassisten, aber die hissten erst ihre Reichskriegsflaggen, zündeten Wohnheime an, verprügelten Ausländer und schlugen manche gar tot, als sie die Freiheit dazu bekamen. Von der DDR-Führung war ihnen diese Freiheit verweigert worden. Die DDR zerbrach im Kampf der Systeme. Unser Traum vom sich entwickelnden Sozialismus zerschellte auch an unseren eigenen Schwächen, an unzureichender Informationspolitik, an mangelnder Nutzung der verfassungsmäßig garantierten demokratischen Rechte, an Versorgungsengpässen und Bürokratie, oft auch an Engstirnigkeit und Engherzigkeit. Die Wirklichkeit entfernte sich stärker von den Idealen, was große Teile der Bevölkerung 1989-90 nicht mehr hinnahmen. Doch die DDR zerbrach nicht an Protestmärschen und Mahnwachen. Seit die DDR als soziales Korrektiv fehlte, stieg die soziale Kälte. Die Schere zwischen den Armen und den Reichen öffnete sich weiter und weiter. Inzwischen ist die Kluft geradezu obszön. Klientelparteien veruntreuen die Kassen des Gemeinwohls. Aber der Widerstand wächst. Soziales Interesse aus fast allen Spektren der Gesellschaft zwingt die bürgerlichen Parteien zur Diskussion über die gröbsten Auswüchse. Wenn dort mit der gleichen Energie gehandelt worden wäre, mit der die DDR und ihre Institutionen geschleift wurden, wäre es um den inneren Frieden in Deutschland besser bestellt. Nein, es wird ihnen nicht gelingen, die DDR zu einer Fußnote der deutschen Geschichte herabzuwürdigen. Sie ist mindestens ein Kapitel und nicht das Schlechteste. Man kann mir vorwerfen, ich idealisierte die Deutsche Demokratische Republik, mag sein. Na und? Mir ist wichtig, Wissenschaftler, Politiker, Geistesschaffende und Öffentlichkeitsarbeiter zu mehr Wahrhaftigkeit zu motivieren, wenn sie über die DDR und die Menschen urteilen. Es geht nicht nur um Gerechtigkeit gegenüber den Lebenden, sondern auch um Verantwortung gegenüber den nach uns Kommenden. Nicht die Geschichte wird über die DDR urteilen, sondern die Menschen werden es. Noch leben wir Zeitzeugen. Und wenn wir irgendwann nicht mehr da sind, leben wir in den Erinnerungen unserer Kinder und Enkel. Aber solange Leben in mir ist, werde ich mich dafür engagieren, dass die Welt mit Krieg und Ausbeutung nicht so bleibt, wie sie ist. Am Ende aber ist jeder, sei er im Leben noch so hoch gestiegen, doch nur Mensch. Sein wichtigster Anker bleibt die Familie. Ich freue mich auf jede Begegnung mit der meinen. Der plötzliche Tod meiner Erika am 4. März 2017 war für mich ein Schock, den ich bis heute nicht überwunden habe. Wir waren 56 Jahre glücklich verheiratet. Ich habe ihr allerhand zugemutet. Gerade hatten wir in Rostock eine Wohnung erhalten, da holte mich der Zentralrat der FDJ nach Berlin. Das bedeutete Wochenendehe. 2 Jahre später ging ich für 3,5 Jahre nach Moskau. Wir sahen uns 2-mal im Jahr. Sie war bis zum Schulanfang unseres ersten Sohnes faktisch alleinerziehende Lehrerin bei vollem Stundenplan. Auf unsere beiden Söhne Carsten und Thorsten waren wir stolz. Und ich bin es noch immer. Dass sie umsorgt aufwuchsen, ist vor allem Erika zu danken. Sie war im besten Sinne des Wortes ein Familienmensch. Am wohlsten fühlte sie sich, wenn sie uns alle um sich herum hatte. Als sie die Familie mit den Schwiegertöchtern vergrößerte, nahm sie diese wie ihre eigenen Kinder an. Erika war in guten wie in schlechten Zeiten auch politisch meine engste Vertraute. Sie war meine ehrlichste Kritikerin. Wenn ich ihr meine Texte zum Lesen gab, konnte ich sicher sein, dass ich sie mit kritischen Anmerkungen zurückerhielt. Sie war ein starker Charakter, hat mich bei meiner schwierigen Arbeit im Politbüro unterstützt, indem sie mir den Rücken völlig frei hielt. Sie stand ohne Wenn und Aber auch in der Zeit der politischen Verfolgung und der Haft an meiner Seite. Ich vermisse sie sehr. Inzwischen sind es meine Söhne, meine Schwiegertöchter, meine 3 Enkel mit ihren Partnern und nun auch schon 3 Urenkel, die mir die Energie geben, mit meinen fast 90 Jahren noch aktiv im Leben zu stehen. Ich werde mich so lange wie möglich dafür engagieren, dass meine Kinder und Kindeskinder keinen Krieg erleben und sich weltweit erfüllt, was Johannes R. Becher uns aufgab, dass nie eine Mutter mehr ihren Sohn beweint.
Das Dossier.
Im Normalfall hat unser Hardy immer das letzte Wort in der kleinen Audiodatei.
Marcello, deine Sendung war wieder wunderbar. Hat mir sehr gefallen. Denk dran, die Welt steht auf dem Kopf und wir hängen unten dran. Christian Anders ist auch ein lustiger Typ. Ich war mit dem mal ein bisschen unterwegs, eine Zeit lang musikalisch. Und ja, der ist sehr unterhaltsam, der Kollege. Ne? Hat viel zu erzählen. Aber da steckt auch ein bisschen was drin, wo ich so denke, ja, der hat ja nicht so unrecht, der Kollege. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Marcello. Und immer schön entspannt bleiben und lächeln.
Welche Waffe hat das Kind, gegen die wir wählen sind?
Ein Hoch auf Christian Anders. Wer den Hardy nicht kennt, Krischkowski, einer unserer besten Gitarristen. Mit Pink Floyd Tracks auf der Bühne kannst du nachts um 3 anrufen und sagen, spiel mir The Dark Side of the Moon.
Ich heiße Howard Carpenter.
Oh, Howard, mein Freund.
Lieber Gott, wenn es dich gibt.
Apropos lieber Gott. Grüßen wir dessen Stellvertreter auf Erden, J.D. Vance, und natürlich in Köln, auch am 1. Mai.
Allahu Akbar, Allah.
Erster Mai 2026, liebe Arbeiterklasse, Freitag die kleine Audiodatei.
Wasser predigen und Wein trinken.
Na klar, Svetlana.
Ich schlage vor, das Glas zu heben und zu trinken.
Timmy schwimmt erfreut, Till Backhaus, Umweltminister Mecklenburg-Vorpommern, SPD.
Das ist richtig.
Und wir fahren, der Tankrabatt startet.
Wir können doch alle dem Herrgott dankbar sein, dass wir in einem solchen Land leben wie der Bundesrepublik Deutschland.
Ein paar Mal können wir es vielleicht noch durchqueren. Trump greift Friedrich Merz an, er solle sich um sein kaputtes Land kümmern. Außenminister Wadefuhl nennt Trump-Posting gar keine Mitteilung. Gesprochen auch über Abzug der US-Truppen aus Deutschland, auch aus Italien und Spanien. Auch Dmitri Medvedev grüßt Deutschland und die EU. Er meint, diese werde von Idioten geführt. Er warnt vor einer nuklearen Katastrophe. Eger, erst morgen, Russland feiert den Tag der indigenen Völker, ratifiziert ein Abkommen über militärische Zusammenarbeit mit Nicaragua, baut das iranische Atomkraftwerk Bushehr weiter, die USA starten eine Initiative zur Straße von Hormuz, die Gegner Russland und China sind von dieser ausgeschlossen, Teheran sieht die Blockade durch die USA zum Scheitern verurteilt, Großbritannien erhöht seine Terrorwarnstufe, Islamisten beginnen mit der Blockade von Malis Hauptstadt, gestoppt die Gaza-Flotte, mit Hilfsmitteln Rom und Berlin rügen Israel. Ich hoffe doch aber nicht zu viel.
How dare you?
Brasilien, ein Veto gegen die Strafmilderung von Ex-Präsident Bolsonaro wurde aufgehoben. Ob russischer Teilnahme, die Jury der Biennale tritt geschlossen zurück. Und auch zurück, also gestoppt, sozusagen den Rückbau seiner Atomkraftwerke. Belgien und am 1. Mai Egon Krenz.
Russland hat Deutschland noch nie angegriffen. Noch nie. Aber 2-mal hat Deutschland Russland angegriffen.
Vom Linksextremismus zum gesicherten Rechten.
Einen Krieg
gegen Russland.
Diese Pazifisten, Angst vor ein bisschen Atomkrieg.
Alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit.
Aber die deutschen Eichen werden wanken. Wolkenregen, Wind, Gewitter. Ab morgen von West.
Marcello, fröhlich sein.
Europe's Alternative Music. Radio.